Und das ist eigentlich mein Anliegen, die Frauen so zu schulen, dass sie irgendwann mal sagen, ich brauche davon mehr und davon weniger. Und wenn wir ganz tief in dieser Achtsamkeit sind mit uns selbst, dass wir dann spüren und uns ein bisschen selbst therapieren.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid in diesem Moment an einem schönen, an einem sommerlichen und geschützten Ort und freut euch auf die kommende Stunde. Denn es geht in dieser Woche einmal mehr um das Thema Wechseljahre und Menopause. Zwei Begriffe, mit denen wir, wie ich finde, einen normaleren und vor allem unverkrampfteren Umgang brauchen. Klar möchte sich keine Frau damit so richtig gern beschäftigen, aber Fakt ist, es wird uns alle ausnahmslos früher oder später ereilen. Und es ist wirklich wichtig, sich gut damit auszukennen und auch den weiblichen Körper an der Stelle zu verstehen und sich nicht dafür zu schämen, dass Frau keine 30 mehr ist. Für manche von uns ist der Wechsel wirklich eine Qual. Mit Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Haarausfall, schnellen und unkontrollierbaren Stimmungswechseln, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schlafstörungen, you name it. All das müsste aber gar nicht sein, sagt Nancy Bollmerk. Sie ist Expertin für humanidentische physiologische Hormone, zertifizierte Rimkus-Therapeutin, Diplom-Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin, kennt sich sehr gut aus mit Mikronährstoffen und auch mit Darmgesundheit. Und das Thema Hormone substituieren, das birgt nach wie vor unheimlich viele Missverständnisse und auch Ängste bei uns Frauen. Die Wissenschaft weiß längst nicht so viel, wie wir glauben möchten. Und gemeinsam möchten Nancy und ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch zumindest mal so einen Überblick und eine Orientierung geben, was es denn eigentlich so gibt und was eigentlich möglich ist. Und wie ihr euch dann entscheidet, das liegt natürlich wie immer ganz in eurem individuellen Ermessen. Ich sage herzlich willkommen, liebe Nancy.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Beobachtest du, dass es immer noch viel, ja, ich sag mal ganz bewusst, Angst bei Frauen gibt, was das Thema Hormone angeht?
Ja, Angst ist ein Riesenthema. Also es ist die Angst einmal, die seit Jahren und seit bestimmten Studien immer wieder noch ein bisschen hochkommt in den Gesprächen, sogar in den Gesprächen mit den Ärzten, wird schnell abgetan, das Thema Krebs vor allen Dingen, Angst vor Krebs. Und das wollen wir eigentlich aufklären, dass es nicht so ist, vor allem wenn man damit behutsam und gut umgeht und aufgeklärt umgeht. Da spielen dann auch vor allen Dingen die ganzen Faktoren eine Rolle. Vorerkrankungen von Symptomen und man muss sich die Geschichten und Symptome der Frauen ganz gut anhören und dann individuell schauen, wie können wir helfen.
Du hast selber eine eigene Geschichte mitgebracht, was auch im Grunde genommen der Auslöser war, warum du dich dann eigentlich so maulwurfartig in dieses Thema Hormone eingebuddelt hast und heute so eine absolute Expertin auf diesem Gebiet bist und auch viel mit Ärzten in Leipzig, wo du deine Praxis hast, zusammenarbeitest. Was war deine Geschichte?
Meine Geschichte war, dass ich sehr lange ein Pillenkind, sage ich immer, war, dass ich selber die Anti-PB-Pille lange genommen habe. Mhm. Und meine Frauenärztin immer zu mir sagte, die kannst du nehmen, bis du 80 bist. Hauptsache, du nimmst was. Und da bin ich hellhörig geworden und dachte, oh, warum sagt sie Hauptsache? Und sie wollte schon immer für eine Grundversorgung bei uns Frauen oder bei ihren Patienten damals sicherstellen, aber hatte wie viele Gynäkologen kaum Zeit für eine Erklärung. Und es ist ja ganz oft so, dass man nach Hause kommt und dann erstmal über bestimmte Worte nachdenkt. Und so habe ich mich damals ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und so ganz gut hat sich's nicht angefühlt, mit 50 dann noch die Pille weiterzunehmen. Das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich 50, jetzt brauche ich eine natürliche Variante. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesehen, was für große eine große Lehre da war, was bioidentische Hormone angeht. Und so begann die Suche und vor allen Dingen auch die Suche nach Antworten. Habe verschiedene Professoren damals aufgesucht. Also ich habe beim Dr. Rimkus Ausbildung und Weiterbildung gemacht. Ich war beim Professor Huber in Wien, bei Marianne Krug, das ist auch eine deutsche Ärztin, die Hormoncoaches ausbildet, mhm, verschiedene Labore, und wollte eben eine breit gefächerte Meinung haben. Das war mir wichtig. Und es gibt auch kleine Unterschiede in den Therapieansätzen. Und für mich war wichtig zu verstehen, warum der eine das sagt und der andere das. Und auch die Unterschiede dann ein bisschen bei meinen Patienten anzuwenden.
Mhm. Weil man hat so das Gefühl, das ist zumindest eine Rückmeldung, die ich dann auch so im weiblichen Freundeskreis bekomme, man hofft und denkt so ein bisschen, dass die Gynäkologen sich damit per se total gut auskennen. Aber das muss gar nicht so sein, ne?
Leider ist es so, die kennen sich wenig damit aus. Also die Wechseljahre spielen eine untergeordnete Rolle und in der Ausbildung, in der schulmedizinischen Ausbildung teilweise noch gar keine Rolle. Man kämpft, ich weiß, dass im Hintergrund gekämpft wird und dass zum Beispiel die Chefin der Deutschen Menopausegesellschaft sagt, also wir müssen unbedingt schulmedizinisch an den Lehrplan ran. Und momentan ist bei den Gynäkologen also hauptsächlich Onkologie, Schwangerschaft und die Wechseljahre spielen so gut wie keine Rolle.
Das ist ja verrückt.
Das ist ganz verrückt. Da ist auch mehr Wissen in der Pubertät da, was passiert da mit den Mädchen, als was passiert mit den Frauen, wenn jetzt im Prinzip alles versickert und wir keine Hormone mehr produzieren.
Mhm. Fehlen einfach so ein bisschen die Worte, weil wie ich ja auch in der Einleitung gesagt habe, also keine von uns kommt daran vorbei.
Keine, genau.
Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt nur ein Thema des Alters ist. Ich kenne tatsächlich Frauen, die waren mit 40 schon auf dem Weg oder hatten zumindest Wechseljahresgeschehen in ihrem Körper. Was ist so die Durchschnittszeit, wann es so losgeht?
Also die eigentliche Menopause ist ja, nachdem ich ein Jahr blutungsfrei bin. Mhm. Und die ist im Durchschnitt in Deutschland bei 51 Jahren. Aber die Symptome, es gibt ja, die Menopause wird nochmal aufgeteilt in Prä-, Peri- und Postmenopause. Und die Prämenopause fängt bei vielen Frauen auch schon Ende 30 an. Aber das ist so individuell unterschiedlich, dass man das nicht pauschalisieren kann. Also es hat immer was mit unserem Eizellenvorrat zu tun in den Eierstöcken. Wie viele Follikel sind noch da? Wie viele gehen an den Start? Und das ist von Frau zu Frau komplett unterschiedlich.
Mhm. Und was wären zum Beispiel jetzt bei einem frühen Beginn, Ende 30, was wären da so die klassischen Symptome?
In der Prämenopause ist eigentlich das ganz klassische Symptom, dass Progesteron fehlt. Es fängt an mit dem Progesteronmangel und das merken wir, manchmal merkt es auch erst die Umwelt, an unseren Stimmungsschwankungen. Mhm. Also wir sind gereizter, wir sind schneller aus der Fassung zu bringen. Und da ist es manchmal auch das Umfeld, was sagt, oh, was ist mit ihr jetzt los? Und dann kommen zu wirklich die schweren Menstruationsbeschwerden. Also plötzlich wird alles doller, kräftiger, die Blutungen werden schmerzhafter, mehr krampfartiger und da fehlt uns dieses entspannende Progesteron.
Mhm.
Und man merkt in der Zeit eben auch ein bisschen die Dominanz des Östrogens. Man hat dann auch einen Brustspann. Also das sind die klassischen Symptome.
Mhm.
Vermehrte Regelschmerzen und die Stimmungsschwankungen. Mhm. Also fängt dort an wirklich mit Gereiztheit. Weil das ändert sich dann auch nochmal später, wenn das Östrogen abfällt, das kommt später, dann kommen andere psychische Symptome dazu.
Mhm. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, ich mache ja die Folgen ganz viel auch für mich, wenn Themen in meinem Leben gerade dran sind. Und ich hatte eine Diagnose jetzt vor ein paar Wochen, die mich wirklich umgehauen hat. Ich habe nämlich im letzten Jahr im November, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung jetzt, hier sind wir im Sommer 2025 und im November 2024 hatte ich einen Hormoncheck machen lassen. Und zwar einmal bei meiner Frauenärztin über Blut und dann nochmal über Speichel. Und da war ich vom Wechseljahrsgeschehen noch relativ weit entfernt. So, der Zyklus kam auch noch regelmäßig. Und dann hatte ich so eine Serie von wirklich emotional sehr einschlagenden Ereignissen. Meine Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das. Also meine Mutter starb, ein Freund starb, ich hatte eine Trennung. Also es gab so ein paar größere Themen. Und keine 8 Monate später war ich mittendrin. Mein Östrogen war ins Bodenlose gestürzt. Kann es bei sowas tatsächlich auch Zusammenhänge geben, hormonelle Zusammenhänge? Also wenn jetzt zum Beispiel hoher Stress, viel Cortisol, viel Noradrenalin Ungleichgewicht bringt in unseren Haushalt?
Ja, das Cortisol hat immer so erste Priorität. Also unser Körper muss reagieren auf Stress und dann schüttet er Cortisol aus und das ist im Prinzip die Nummer 1 und er greift dann auch auf unsere Progesteronspeicher zu, denn aus Progesteron wird Cortisol gebildet und das kann da schon so ein Zusammenhang sein und ich würde mal sagen, ja.
Ja, ist möglich.
Das ist alles, das ein bisschen triggert, dass es schneller geht, zumindest auch in der Empfindung. Es geht ja immer darum, wie empfinden wir das Ganze. Die Labore sind immer mitten in der Perimenopause sind das immer Zufallsbefunde. Das ist also ganz, ganz schwer, da wirklich aussagekräftige Zahlen zu bekommen, weil es sich wirklich jeden Monat anders darstellt.
Mhm. Das war was mich in deinem Vortrag auch echt überrascht hat und auch ein bisschen erschüttert, dass wir nämlich auch wissenschaftlich immer noch ganz schön viel gar nicht wissen und auch gar nicht verstehen. Ist das so?
Ja, so ein bisschen ist es noch die Blackbox. Was macht der Körper wann in welcher Situation? Also wir wissen, wie gesagt, Cortisol steht an Nummer 1. Und dann gibt es da was Verstoffwechslung, wo wir gerade, ja, gibt es so erste Studien, was passiert, wie verstoffwechseln wir was? Und es gibt auch erste Messmethoden. Aber das ist ganz, alles zart in den Kinderschuhen.
Wahnsinn, ne?
Ja, ja. Ja, das ist verrückt. Also wie gesagt, es entsteht ja alles in Steroidhormonen, es entsteht alles aus Cholesterin, dann kommt Prägnenolon und dann geht es eine Kaskade weiter. Und da passiert noch viel drin, wo wir nicht so viel wissen, warum das so entsteht.
Okay, also wir haben drei unterschiedliche Phasen, die Prämenopause, die Perimenopause und die Postmenopause. Ja. Und Peri sind wir praktisch mittendrin dann. Also das wäre jetzt so meine Altersklasse, ich bin 51, werde im November 52.
Ja.
Das passt zeitlich.
Das passt noch zeitlich, genau.
Ich habe, glaube ich, das Thema Hitzewallungen schon seit ein paar Monaten. Aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass es mit den Wechseljahren zusammenhängen könnte. Ich dachte einfach, ich schlafe unterm Dach und in meinem Schlafzimmer ist es so warm. Bis ich irgendwann dachte, okay, aber das kommt ja so schubweise und 3 Minuten und dann ist es plötzlich wieder vorbei. Und in anderen Nächten habe ich das gar nicht. Und dann mit den Werten fiel bei mir der Groschen. Und ich dachte, ah, okay, das ist, das hat was mit der Menopause zu tun.
Da ist man eigentlich, also diese Hitzewallungen sind ganz, ganz typisch für die Perimenopause, weil da fängt jetzt an, das Östrogen zu fehlen. Und das Östrogen hat die Aufgabe, also wir müssen uns das so vorstellen, unser Hypothalamus ist wie ein Thermostat. Und er ist verantwortlich wirklich für unsere Temperaturregulation im Körper. Und dieses Östrogen hält ihn in Schach und guckt, dass dieser kleine Spielraum immer eingehalten wird. Und jetzt fehlt dieses Östrogen und jetzt spielt der Hypothalamus verrückt. Also wird viel sensibler auf kleine Ereignisse und er will den Körper eigentlich nur schützen. Er schützt ihn vor vermeintlicher Überhitzung und er stellt die Gefäße weit und lässt das Wasser fließen, um den Körper abzukühlen. Aber es ist eine Fehleinschätzung, also eine Fehlsteuerung. Er meint es gut, wie gesagt, weil das Östrogen fehlt, was diese Regulation ganz stark in Schach hält. Und das Problem ist bei den Frauen, dass sie, es kommt ja immer darauf an, wie man schwitzt. Es gibt Frauen, die sagen, macht mir nichts aus, ich gehe duschen, ziehe mich 3-mal um. Und dann gibt es aber Frauen, die stehen von der Schulklasse oder wie wir vor einem Vortrag. Und wenn dann noch ein bisschen Stress dazukommt, dann kann das Ganze noch triggern und stehen wir da und sind klitschnass. Und dann, also jeder geht anders mit den Symptomen um und auch empfindet das belastbarer oder nicht. Und dann, ja, dann kommen die meisten Frauen und sagen, was ist die Lösung? Und da hilft ein pflanzliches Hormon, ein Phytohormon oder eben der Salbertee zu wenig. Und da hilft eigentlich nur ein bioidentisches Hormon. Und das ist in dem Fall für viele Frauen ein bisschen sogar der Gamechanger. Also die 2-3 Wochen eingenommen, sind diese Hitzewallungen eigentlich vorbei.
Bevor du uns ein bisschen was erzählst über bioidentische Hormone und wie sie wirken im Körper und vor allem, wie man sie einnehmen kann, es gibt nämlich ganz unterschiedliche Arten, lass uns mal noch ein paar Symptome durchgehen, neben den Hitzewallungen, was noch ganz typisch für die Perimenopause.
Ja, da fängt es eigentlich so an, dass man sagt, die Hormone fehlen ja beide. Die fangen beide an, erstmal stark zu schwanken. Das macht viele Symptome aus, weil wir wirklich jeden Monat da noch eine andere Zahl haben. Auch wenn wir ein Labor machen würde, würde es jeden Monat anders aussehen. Also ist es geprägt eigentlich vom die Perimenopause. Progesteron ist schon eine Weile weg und jetzt kommt auch dieser Östrogenmangel dazu. Und ja, das ist eigentlich, gibt es fast kein Symptom, was es nicht gibt. Das macht es also noch schwieriger, das alles zu differenzieren. Die Klassiker sind, dass aus diesen depressiven Verstimmungen dann eben auch
Stimmungsschwankungen.
Aus dieser Gereiztheit wird bei vielen Frauen sogar eine depressive Verstimmung bis hin zur Depression, weil es fehlt dieses Östrogen. Östrogen ist verantwortlich, also es fördert die Produktion von Serotonin und auch von Dopamin und das fehlt uns. Es ist wirklich stimmungsaufhellend und wenn es den Frauen fehlt, dann wird eine depressive Verstimmung auch schnell mal zur Depression und das ist das, was wir besonders schade finden, weil das wird auch sehr oft fehlinterpretiert und dann ist der Weg eben zum Psychologen und da ist das Antidepressiva ganz schnell aufgeschrieben oder die Burnout-Klinik oder eben auch lange Ausfälle. Und es ist eigentlich, gibt es da eine ganz einfache Lösung. Wenn man guckt, in welchem Zusammenhang, wie alt bin ich, seit wann ist diese Problematik da und das mal hinterfragt und gegebenenfalls einfach auch mal ausprobiert.
Also das ist auch was, was ich all meinen Klientinnen, gerade wenn die ab einem gewissen Alter kommen, obwohl auch eigentlich in den 30ern, dass sie auf jeden Fall einmal zum Endokrinologen gehen und den Hormonhaushalt, also neben dem Allgemeincheck, aber eben auch unbedingt schauen, ob die Hormone irgendwie im Ungleichgewicht sind, weil das natürlich eine enorme Auswirkung hat, ne, auf unser Wohlbefinden.
Absolut, absolut. Aber es ist natürlich ganz schwer, also ich muss immer dazu sagen, es ist ganz schwer zu messen und wir müssen uns auch an bestimmte Messleitlinien halten. Am besten, also viele Ärzte machen, es kommt immer darauf an, was möchte ich messen. Und zum Beispiel, wenn ich das Progesteron messen will, dann muss ich eben in der zweiten Zyklushälfte messen, da wo der Eisprung, der ist ja meistens in der Mitte des Zykluses, das Progesteron stammt zu 95% aus dem Gelbkörper. Und wenn ich keinen guten Eisprung habe, dann habe ich auch kein Progesteron. Mhm. Und ich muss das so messen, also zyklusabhängig bei der Frau, dass ich gucke, wann war ihr Eisprung und wie viel Progesteron wurde gebildet. Und den höchsten Anteil haben wir so 4 Tage nach dem Eisprung. Das macht es alles noch ein bisschen schwer, weil gerade in dieser Zeit die Frauen ja keinen regelmäßigen Zyklus mehr haben. Somit können wir das auch von außen schlecht berechnen. Und es ist immer so ein bisschen Pi mal Daumen.
Wollte ich gerade fragen. Also wenn jetzt jemand seit 100 Tagen den Zyklus nicht mehr hat, dann kann man ja gar nicht sagen, wann es denn irgendwie...
Genau. Und das macht es eben wirklich schwer. Und das Problem ist, selbst wenn ich in einem Monat das habe, dieses Ergebnis, und einen Monat später habe ich vielleicht gar keinen Eisprung, dann habe ich keinen Gelbkörper, habe kein Progesteron. Und wir wissen es von außen nicht. Und dann sieht dieser Monat, dieses Ergebnis komplett anders aus als ein Monat, wo der Eisprung ein tolles, gereifter Follikel war, der dann gesprungen ist, dann habe ich einen guten Gelbkörper und habe hohes Progesteron. Und dann habe ich 2 Monate, 2 Ergebnisse und die sind komplett unterschiedlich.
Also ihr merkt schon, ihr Lieben, es ist komplex.
Kompliziert und komplex. Deswegen ist immer, also umso wichtiger ist es, eine gute Anamnese zu machen, weil anhand dieser Symptome, wie eben Gereiztheit oder auch Angst, das ist ein Riesenthema, Ängste kommen dazu, weil auch Progesteron ist für uns so ein bisschen sedieren. Das nimmt uns Ängste, lässt uns ein bisschen chilliger sein. Und also es gibt so viele Kleinigkeiten, Schlafstörungen und so weiter, wo ich dann eher an der Anamnese manchmal mehr rauslesen kann als über ein Labor.
Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Hormonspiegel zu testen. Auch da gibt es irgendwie so 2 Lager. Die einen sagen über Blut, die anderen sagen über Speichel. Ja. Wie ist da deine persönliche Meinung dazu?
Ja, beides ist irgendwo sicherlich berechtigt. Also der Goldstandard in der Medizin ist nach wie vor die Blutmessung. Die ist natürlich invasiv. Man muss viele Sachen beachten ein bisschen. Also man hat auch den Aufwand, zum Arzt zu gehen, einen Termin zu machen, überhaupt einen auch zu bekommen heutzutage. Da wird aber immer gesagt, dass wir im Blut haben wir auch viele gebundene Hormone und aber auch die freien. Also da kann ich alles sehen, das ist gut, aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Die Mediziner neigen alle dazu mehr und dann gibt es aber auch diesen Speicheltest und da sagt man eben beim Speicheltest, dass hauptsächlich die freien gemessen werden und die freien auch die aktiven Hormone sind und ja, dass es aussagekräftiger sei. Ich sehe ja, was da nur frei ist. Hinzu kommt aber, also die Speicheltests sind natürlich einfach zu machen.
Kann man zu Hause machen.
Ja, genau, ne? Wir können die zu Hause machen. Ist auch ein bisschen aufwendig, weil es geht schon auch über mehrere Stunden ein bisschen. Man muss sich auch die Zeit dort nehmen. Aber sie sind extrem anfällig. Und anfällig vor allen Dingen für wirklich falsche Ergebnisse, die dann extrem hoch ausfallen. Sobald ich nur eine kleine Mikroverletzung habe oder ein kleines Zahnfleischbluten, was ich noch nicht mal unbedingt sehen muss, sind die Werte also nicht mehr aussagekräftig und sind extrem hoch und das verwirrt dann wieder ganz doll. Mhm. Also Standard ist noch der Bluttest.
Mhm. Dann lass uns noch mal tiefer einsteigen in das Thema bioidentische Hormone. Also in meinem Leben habe ich Hormone genommen, ich glaube bis 37 oder so, wie ich wie alle anderen die Pille genommen habe, ganz automatisch und das auch nie in Frage gestellt habe. Und erst danach realisiert habe, dass ich gar nichts über meinen Körper weiß und auch nichts über meinen Zyklus und weil das natürlich alles gesteuert war und gar nicht aus mir heraus und habe dann in den nächsten Jahren den Körper überhaupt erstmal kennengelernt und auch verstehen gelernt und auch gefühlt, dass es sowas wie einen Eisprung gibt. Das war alles vorher gar nicht möglich. Mhm. Das sind synthetische Hormone, die in der Pille sind.
Ja, allerdings die neue Form der Pillen, da gibt es Gott sei Dank schon, dass das Östrogen, dass das bioidentisch ist, aber das Gestagen, was dabei ist, also das ist eine Progesteronform, die ist immer verändert. Mhm. Also wie gesagt, in neuen Pillen ist das Östrogen wenigstens schon bioidentisch. Mhm. Das andere ist humanidentisch, was wir jetzt benutzen, vor allen Dingen in der Postmenopause, das ist zu 100% unserem Hormon ähnlich und es gibt es schon, also entdeckt wurde es schon vor fast, also vor über 80 Jahren. Es war damals ein Amerikaner und er hat dann aus der mexikanischen Yamswurzel dieses Diosgenin raus extrahiert, nenne ich es mal, dann nochmal verändert im Labor und konnte als erstes genau das Progesteron nachbilden, bioidentisch. Und daraus ist dann ein Wahnsinnsmarkt entstanden. Man hat relativ schnell dieses bioidentische Hormon verändert und damit gab es das synthetische Hormon. Also es ist wirklich ein bisschen tricky, das alles zu unterscheiden und wird auch oft alles in einen Topf geworfen und das dürfen wir aber nicht, weil es völlig unterschiedliche Wirkungen auch hat. Also ein humanidentisches wirkt wirklich wie unser Hormon und verändere ich es, dann hänge ich da trotzdem ein paar Aufgaben ran. Hat, finde ich, große Berechtigung. Also wenn dort Beschwerden bei einer Frau da sind und wir wissen ja auch, dass Pille auch teilweise als Medikament eingesetzt wird, dann macht das alles Sinn. Aber gerade in der Postmenopause und wenn ich natürlich was für meinen Körper tun wollen möchte, dann ist es so, dass ich auf die bioidentische Variante zurückgreifen sollte.
Warum hat man das verändert?
Ja, man hat verändert, also da gibt es ja viele Sachen, die man da ein bisschen dazu. Theorien dazu. Eine ist natürlich, war mega spannend, daraus auch ein Geschäftsmodell zu machen. Und die Pille war ja ein riesiges Geschäftsmodell. Und man konnte das veränderte Hormon patentieren lassen, was man mit dem bioidentischen Hormon nicht kann. Und damit wurden auch viele Studien gemacht, aber immer mit dem meistens zur damaligen Zeit mit dem synthetischen Hormon, mit dem veränderten Hormon, muss immer dazu sagen, nicht mit dem bioidentischen. Das war lange in der Schublade und wurde eigentlich, ich will nicht sagen, nicht beachtet, aber hatte nie die Aufmerksamkeit. Und es kam wirklich erst in den 80er, 90er Jahren wieder. Dann gab es nochmal diese Studie 2001, 2002, diese WHI-Studie, die nochmal Angst machte. Aber auch da wurde mit synthetischen Hormonen gearbeitet. Und erst so seit 10 Jahren kommt es wieder aus der Deckung, dieses bioidentische Hormon, und macht so ein bisschen Furore.
Es ist ja hochinteressant, dass man die humanidentischen Hormone nicht patentieren lassen kann.
Ja, das hat Patentrecht, weil wir die alle haben.
Das finde ich heiß.
Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, meine Vermutung, dass dadurch uninteressant war, ne, für die Pharmaindustrie.
Möglich?
Ja, genau.
Möglich. Das ist so wie, da muss ich auch mal schmunzeln, aber scheinbar ist das ja wohl möglich, wenn Nestlé Grundwasser kauft, wo ich dann denke, von wem kaufen die das denn?
Genau.
Das ist ja auch so verrückt irgendwie. Deswegen, da ist doch Hoffnung, dass man etwas nicht patentieren lassen kann, was ohnehin im menschlichen Körper verankert ist.
Ja.
Wenn Menschen und Frauen zu dir kommen, aber gibt es eigentlich sowas wie eine Menopause auch bei Männern? Irgendeine so eine hormonelle Umstellung?
Die haben das Glück, also das ist dort alles viel, viel langsamer und sie können es extrem beeinflussen durch einen guten Lifestyle. Also können sie es lange, lange aufrechterhalten.
Neue junge Freundin und ein teures Sportauto.
Da geht es hauptsächlich wirklich um Essen, Trinken, Sport. Also das ist wirklich dort, den Testosteron kann man wirklich produzieren, indem man Kraftsport macht und weniger Bier trinkt und da ein bisschen auf sich achtet, dann können die ihren Testosteronspiegel lange, lange halten.
Testosteron spielt bei Frauen aber auch eine Rolle, ne?
Spielt auch eine Rolle, ganz wichtig für unsere Libido, ganz wichtig für unsere Energie und für unsere Psyche, für unsere mentale Gesundheit. Wir brauchen ein bisschen Testosteron, damit wir auch uns ein bisschen durchsetzen und ein bisschen selbstbewusster werden. Aber nur ein bisschen. Wenn es so doll wird, dann wächst nicht nur der Bart, sondern dann fahren wir auch die Ellenbogen aus und werden ein kleines Alpha-Frauchen.
Das heißt, wenn ich feststelle, ich bin meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber als Frau überraschend aggressiv, dann empfiehlt es sich mal, den Testosteronspiegel checken zu lassen.
Ja, das kann man machen. Also ich habe schon, da gibt es eine Vorstufe, das ist das DHEA. Und mein Mann, ich habe das dann auch mal mit reingemixt, der hat es sofort gemerkt nach einer Weile. Also nicht sofort, aber nach so ein paar Wochen hat er gesagt, nimmst du was anderes? Und ich war einfach ein bisschen flapsiger, ein bisschen frecher, ein bisschen lauter. Und dann fehlt den Frauen echt ein bisschen das Liebliche. Östrogen ist schon, ja, die Natur hat das so eingerichtet. Wir sind mütterlicher, beschützender, lieblicher. Aber wir brauchen diese kleine Prise Testosteron, tut uns gut.
Wie oft sollte man Hormone überhaupt checken lassen?
Ja, am Anfang mache ich das häufiger, also wir machen es alle 3 und alle 6 Monate, also während der Therapie, ne? Dass man guckt, wie wird es angenommen, und ich finde es auch mal wichtig, dass im Prinzip die Compliance, also man erkennt dann auch, nehme ich das richtig ein, und ich finde mal wichtig, dass man sieht, es passiert auch was, aber man spürt es natürlich, es ist in erster Linie die Kontrolle, aber wenn man mal gut eingestellt ist und wir unseren Körper kennen, dann wissen wir eigentlich, was fehlt uns, was ist so viel, was ist so wenig. Und das ist eigentlich mein Anliegen, die Frauen so zu schulen, dass sie irgendwann mal sagen, ich brauche davon mehr und davon weniger. Und wenn wir ganz tief in dieser Achtsamkeit sind mit uns selbst, dass wir dann spüren und uns ein bisschen selbst therapieren. Möchten immer die Ärzte nicht ganz so doll hören, aber das wird, wir wollen sie ein Leben lang nehmen, das ist wahrscheinlich noch eine andere Frage von dir, aber dass wir da selbst hinkommen und es wird sich immer verändern im Laufe des Lebens und dass wir das spüren und auch ein bisschen dort kleine Expertinnen werden.
Also alltagstauglich, auch wenn jetzt die Endokrinologin uns sagt, diese Salbe, also wir sprechen ja noch über die Wege, wie man Hormone zu sich nehmen kann, mhm. die bioidentischen, sagen wir jetzt mal eine Östrogensalbe, die nehmen sie jeden Tag. Ich merke aber, nee, jeden Tag, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich nehme die mal nur jeden zweiten, dann auch auf dieses Körpergefühl zu hören.
Ich würde es machen, auf jeden Fall, ja. Also sicherlich ist der Vorschlag von der Expertin erstmal, den würde ich erstmal nehmen. Aber Ziel ist es, dass wir das selbst ein bisschen in die Hand bekommen. Jetzt soll man nicht jeden Tag zwitschen, aber man merkt schon nach 2-3 Wochen, tut es mir gut oder nicht. Und dann kann ich dort ein bisschen verändern, ja. Und das kann aus einem Hub auch mal dann ein zweiter Hub werden.
Weil ich habe festgestellt, also ich habe mit ein paar auch Ärzten und Ärztinnen in den letzten Monaten Gespräche zu Hormonen geführt, auch zu bioidentischen. Und selbst da habe ich 3 unterschiedliche Meinungen gehört. Also die erste sagte, Progesteron in die Salbe, jeden Tag. Die zweite sagt, das geht gar nicht über Salbe, man nimmt es über den Mund ein, oral. Und ich sage meinen Leuten, sie sollen eine Woche im Monat pausieren. Der nächste, dritte sagte, also ich sage meinen Klienten oder Patientinnen, sie sollen das 6 Tage machen, am 7. nicht. Und dann wieder 6 Tage, am 7. nicht. Und dann stehst du da und denkst so, okay Leute, aber jetzt einigt euch mal.
Das hat ein bisschen damit zu tun, also Progesteron würde ich per se oral geben. Weil wenn die Frau die Gebärmutter noch hat, geht es darum, dieses Endometrium zu schützen. Und das schafft Progesteron nur oral. Also Progesteron wird nicht so gut transdermal, das heißt über die Haut aufgenommen. Das ist beim Östrogen besser. Und beim Progesteron brauchen wir das oral, damit unser Endometrium geschützt wird. Das ist für mich schon so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung. Hat eine Frau keine Gebärmutter mehr, wäre es nicht so schlimm. Dann könnte sie es auch transdermal nehmen oder sogar darauf verzichten. Aber ich finde der Progesteron auch wichtig, wie wir gehört haben, für die Psyche. Insofern ist also der Endometriumschutz extrem wichtig, dann oral und ansonsten, es gibt ja noch andere Formen. Ich kann auch Progesteron als Zäpfchen nehmen. Ich kann Progesteron auch bukal heißt es oder sublingual nehmen. Das wäre dann im Prinzip, löst sich das über die Mundschleimhaut langsam auf. Es gibt da inzwischen verschiedene Möglichkeiten.
Das hattest du getestet, hast du erzählt, ja. Aber du warst nicht so happy.
Ich war nicht ganz so happy, weil das hatte so ein bisschen, man hat es wirklich lange im Mund, weil man soll es eigentlich nicht lutschen. Es soll über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Und wenn wir da zu sehr lutschen, dann ist es einfach so, dass wir zu viel runterschlucken und dass es dann den Weg wieder über Magen-Darm-Trakt geht und dann auch relativ schnell zur Leber und dort anders verstoffwechselt wird. Und über die Schleimhaut geht es dann erstmal wirklich in die Lymphe und wir nehmen es besser auf. Das heißt aber, ich habe es zum Teil 20, 30 Minuten im Mund. Und das war dann schon ja so ein bisschen hinderlich. Aber und dann hat es so ein bisschen, da kommt sicherlich auch auf die Apotheke und auf die Herstellungsart an, es war so ein bisschen betäubend. Ich weiß noch, und da muss ich mir nochmal kundig machen, was es für eine Grundlage war. Aber es hatte so ein bisschen betäubenden Effekt noch. Ich fand sie nicht so angenehm. Die machen ein bisschen Geschmack rein, ein bisschen zitrusmäßig, aber es war für das, dass ich das jetzt ein Leben lang nehmen will, hat es mich nicht überzeugt.
Verstehe. Das Wort Phytoöstrogene ist auch schon gefallen. Das wäre praktisch eine pflanzliche Alternative, die man auch ohne Rezept unterschiedlichen auch Kombipräparaten im Internet bestellen kann. Da sagst du aber, das hilft wahrscheinlich in einer gewissen Phase des Lebens nicht wirklich weiter.
Ja, man kann es ausprobieren auf alle Fälle. Es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also es ist ja nur eine ähnliche Molekularstruktur und die dockt auch an diese Rezeptoren an und kann da auch eine Wirkung auslösen. Und manche schwitzen vielleicht ein bisschen weniger und manchen hilft es auch. Man kann auch über Hormonen-Dysbalancen da, es wird alles ein bisschen abgefedert, das schaffen schon recht viel. Auch der Frauenmantel, der so progesteronähnlich wirkt. Obwohl, Entschuldigung, Frauenmantel müssen wir vergessen, ist kein Phytohormon. Er wirkt nur progesteronähnlich. Das ist, da streiten sich auch die Gelehrten. Man sagt, die gehen an den Rezeptor und was machen die da jetzt? Die passen ja nicht richtig ran und da weiß man noch nicht richtig, ob die vielleicht sogar auch den Rezeptor ein bisschen zerstören können. Also da ist immer noch die große Frage. Und für mich ist es so klar, wenn ich einen passenden Schlüssel habe, dann brauche ich nicht den Dietrich. Der passende Schlüssel ist das bioidentische Hormon. Mhm. Und das Phytohormon ist nur so ein Dietrich. Der geht an den Rezeptor und wie gesagt, manche Frauen kommen damit klar. Aber ja, er passt nicht. Mhm. Und wenn eine Frau richtig, richtig schwitzt, dann schafft es kein Phytohormon. Mhm.
Wo sind die Nebenwirkungen bei den synthetischen Hormonen?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil sie auch ein bisschen schützen. Also sie, wie gesagt, da erinnere ich mich wieder an meine Frauenärztin, die sagt, ja, Hauptsache du nimmst was. Also die haben auch einen Schutz ein bisschen. Und die Nebenwirkungen sind, die sind länger in unserem Kreislauf. Sie haben eine längere, also sind stabiler, die haben mehr Wirkung auf das, was man damit erreichen will, also zum Beispiel den Eierstock in Schach halten und den Eisprung zu unterdrücken oder Schleimhaut nicht so weit aufbauen zu lassen. Also sie können viel mehr wirken. Aber die Nebenwirkungen sind, ich würde sagen, bei dieser Krebsgeschichte, die wir immer da als Thema haben, dass da ein ganz kleiner, wirklich weniger Prozentsatz höher ist. Also weil diese Studie damals wurde auch mit synthetischen Hormonen gemacht, mhm, wenn man sie langfristig und lange einsetzt. Aber es gab auch Untersuchungen, die festgestellt haben, jedes Glas Wein ist karzinogener. Also, dass man auch mal einen Vergleich hat. Das wird ja ganz schnell mit dieser Angst und mit der Krebsangst da geworben. Und dann ist es im Prinzip so, dass es teilweise eine Patientin ist von 1000. Für die eine ist natürlich wahnsinnig schrecklich, aber jedes Glas Wein viel mehr Schaden anrichten könnte. Mhm. Dass man es mal so im Verhältnis sieht.
Und wie ist es bei den bioidentischen? Gibt es da Studien über Nebenwirkungen?
Ja, momentan ist, wenn die gut eingestellt sind und wie gesagt, wir müssen gucken, machen wir es transdermal oder oral und es hat was mit der Vorgeschichte und auch mit der Situation der Frau zu tun, mit dem Thromboserisiko zum Beispiel, dass wir wissen, Frauen, die zum Beispiel rauchen, die müssen es hundertprozentig transdermal nehmen, weil das Östrogen in der Leber ein bisschen die Gerinnungsfaktoren antriggert und da gibt man es sicherheitshalber auf alle Fälle transdermal. Aber wenn man das alles beachtet und sich auch vor allen Dingen das Atherosklerose-Risiko ist noch eine große Kontraindikation. Mhm. Wenn eine Frau schon eine bestehende Atherosklerose hat, dann verzichtet man drauf. Und auch wenn sie eine Krebsvorgeschichte hat. Das sind so gerade momentan die Kontraindikationen, wo man sagt, wir lassen es weg. Aber wenn man das alles berücksichtigt anhand einer langen Anamnese und es gut einstellt und auch kontrolliert, wichtig ist auch, dass immer wieder einmal im Jahr mindestens die Gynäkologin draufschaut, sich die Schleimhaut per Ultraschall anschaut, dann haben wir keine Nebenwirkungen. Der Körper weiß und kennt dieses Hormon.
Also das heißt, du würdest auf jeden Fall empfehlen, eine wirklich ausführliche Anamnese.
Ja.
Also sprich auch mit der Geschichte davor, nicht einfach nur, das sind jetzt Stand heute die Hormonwerte und die Blutwerte und danach stellen wir was zusammen, sondern mehr noch erfahren über die Patientin,
genau,
was sie mitbringt, Vorerkrankungen etc.
Genau, dass wir das alles da haben und wir gucken uns auch immer die Leber an, wir gucken uns immer die Ausscheidungsorgane an, weil die Leber spielt eine Riesenrolle, die muss wirklich gesund sein, weil die ja dann die Hormone verstoffwechselt und die muss gesund sein. Wir gucken uns, wie gesagt, Gerinnungsfaktoren an, auch die Nährstoffversorgung und aber vor allen Dingen auch die Geschichte, wie du schon sagst, gibt es eine Krebsvorgeschichte in der Familie und gibt es bei der Patienten eine Krebsvorgeschichte und so eine Sache eben wie Rauchen, wie sind die Leberwerte, das ist das Wichtigste. Und ich lasse immer mit meinen Ärzten, lassen wir dann auch immer noch gerade die Karotinen schallen, da sieht man so ein bisschen, wie weit ist eine Atherosklerose, wir kriegen ja leider alle so ein bisschen Ablagerung und an diesen Karotinen am Hals kann man ganz gut ablesen, wie weit fortgeschritten das ist. Mhm. Und da müssen wir einschätzen, traut man sich das noch oder nicht? Und das hat auch was mit diesem Zeitfenster zu tun. In erster Linie ist es dieses Atherosklerose-Risiko. Weil wenn wir älter werden, gibt es normale Ablagerungen. Und jetzt ist die Frage, was ist normal und was ist nicht mehr normal? Und das Östrogen hat ja die Fähigkeit, diese Blutgefäße extrem elastisch zu machen. Und das ist ja, wenn wir gleich anfangen, super, weil dann kriegen wir weniger Atherosklerose. Aber wenn ich 10 Jahre keine Östrogene genommen habe, dann habe ich da schon einen Plug, der auch ganz natürlich wächst und bei dem einen ist es eben viel mehr aufgrund auch seiner Lebensumstände, vielleicht auch seiner Genetik und beim anderen ist es, da ist es eben vielleicht noch gut und da müssen wir es abwägen. Mhm. Also bei einer Atherosklerose und vielleicht 10 Jahre lang keine Hormone, würde ich auch kein Östrogen mehr empfehlen.
Mhm. Spielen Autoimmunerkrankungen irgendeine Rolle in der Vorgeschichte?
Eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir nehmen Hormone, die unser Körper absolut kennt und die wir früher ja immer hatten und in ganz anderen Dosen.
Das ist ja eine ganz schöne Frage, die auch bei deinem Vortrag gestellt wurde. Warum macht der Körper das dann eigentlich, wenn er doch so intelligent ist und für uns, dass er uns so diese ganzen wichtigen Hormone irgendwie entzieht? Und da hast du dann unter anderem geantwortet, und das ist natürlich auch was, das man echt nicht vergessen darf. Wir wurden ja früher auch nicht viel älter als 50, ne?
Ja, also vor 300 Jahren, sag ich mal so, sind die Frauen ganz selten sogar in die Wechseljahre gekommen. Und wir sind heutzutage das einzige Säugetier, ich habe noch gesagt, der Orca-Wal ist noch eins, die überhaupt in Wechseljahre kommen. Und das ist ganz spannend. Was hat die Evolution mit uns vor? Und jetzt kann man überlegen, bleibt man jetzt in diesem chronischen Mangel? Wir haben ja dann einen chronischen Mangel für den Rest unseres Lebens. Oder nutzen wir ja unsere neue Technologie und unsere Intelligenz, zu sagen, wir machen präventiv was.
Du hast schon den Begriff das goldene Fenster geprägt. Es gibt nämlich tatsächlich ein Zeitfenster. Und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt. Selbst wenn wir überhaupt keine Symptome haben während der Perimenopause und irgendwie denken, ja, aber ich habe ja gar nichts. So ehrlich gesagt, so ging es mir auch so bis vor einem Jahr. Ist es aber präventiv total super, super wichtig tatsächlich, dieses goldene Fenster zu erwischen, dieses goldene Zeitfenster?
Ja, da geht es in erster Linie, so habe ich es verstanden, also man bei den Rezeptoren weiß man es noch gar nicht so ganz genau, was die machen, ob die sich dann zurückbilden, wenn wir lange keine Hormone anbieten dem Körper. Aber da geht es in erster Linie, man muss ja immer sagen, Stand heute, um diese Arteriosklerose. Weil die automatisch ein bisschen kommt. Und das ist eigentlich das größte Risiko momentan. Wenn ich dann Östrogene gebe, dass es da eben zu Komplikationen kommen kann. Also die 10 Jahre sind, ja, die hat man so veranschlagt, dass man so mal eine ungefähre Vorstellung hat von der Menopause plus 10 Jahre. Aber da ist es natürlich, je eher ich anfange, umso besser. Und für mich in der Prävention ganz wichtig ist natürlich, was gibt's so für eine Krankheit, die wir wirklich verhindern können? Das ist zum Beispiel eine Osteoporose, wo Östrogen und auch Progesteron eine wahnsinnige Rolle spielen. Es ist die Inkontinenz, die viele, viele Frauen in den Heimen haben, gerade wenn sie älter sind oder eben dann auch schon. Da gibt es wahnsinnige Zahlen und die können wir auch ein bisschen verhindern, indem wir wirklich eine Estriolcreme rechtzeitig geben, mit einem guten Beckenbodentraining und auch mit einer Aufklärung schon nach Schwangerschaft, nach Geburten ist natürlich auch wichtig. Wann fange ich da an? Man muss es immer als Ganzes sehen. Es ist ja auch wichtig, dass man kein Übergewicht hat. Wie ernährt man sich? Das dürfen wir alles nicht vergessen. Und wie gesagt, der Sport ist wichtig. Aber eben die Substitution von, in dem Fall Östriol, das ist in dieser Creme, in der Vaginalcreme, die wir dort präventiv einsetzen können. Und dann verhindern wir eine Atrophie unserer Vaginalschleimhaut.
Was ist das?
Da bildet sich, also die Haut wird immer, immer dünner. Also Östrogen sorgt ja für eine starke Durchblutung. Und mit der Durchblutung durchfeuchten wir unsere Schleimhäute, sie werden mit Nährstoffen angeregt und Östrogen ist auch verantwortlich für diese Milchsäurebakterien, die verlieren wir dann auch im Scheidenbereich und wir haben dann einen anderen pH-Wert. Dadurch ist der pH-Wert, also wir kommen von sauer ins basische und damit ist eine Eintrittspforte auch für viele Erreger. Wir haben mehr Blasenentzündungen wieder und die Haut wird immer, immer dünner, instabiler alles dort und dann kann es wirklich auch zu Inkontinenzen kommen. Also wie gesagt, immer gepaart mit einem guten Beckenboden, den wir aber auch versorgen müssen. Und deswegen ist so die Kombination wichtig, dass wir Beckenbodengymnastik machen. Das klingt immer so ein bisschen, man kann es ja immer machen. Wenn wir hier sitzen, könnten wir rein theoretisch ein bisschen Beckenboden.
Ich bin schon dabei.
Ja genau, schön anspannen, ausatmen. Und wie gesagt, jeden Morgen oder wenigstens 2-3 Mal in der Woche, dass man mal was macht am Boden und das macht sich bemerkbar. Weil mich regt es auf, wenn ich diese Werbung sehe und wir gehen selbstverständlich um, das sind 60-jährige Frau. Mit
Damenwindeln.
Ja. Und sie sagt im Yoga mir, bei mir fließt gleich was ganz anderes. Weil sie sagt, die Freundin, lass es fließen. Und da kriege ich eine Krise. Weil wie gesagt, wir können es verhindern und wir müssen darüber sprechen. Was können wir machen? Und das macht ja später und gerade auch die Osteoporose und gerade die Inkontinenz, das sind ja Themen, die uns später, und wir reden immer über Longevity und so weiter, aber was soll ich 120 werden, wenn ich mit 70 Jahren wieder eine Windel brauche oder eine Einlage oder überlegen muss, wo kann ich noch hingehen. Das ist ja auch dann gepaart mit sozialem Rückzug, mit Scham, mit wahnsinnig vielen Einschränkungen.
Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, da hast du mich echt gehabt in deinem Vortrag. Also viele andere Punkte auch, aber da habe ich auch dann sehr lange drüber nachgedacht, weil wir ja ich glaube, es ein bisschen im menschlichen Sein verankert ist, dass wir immer glauben, uns betrifft es nicht. Mhm. Und wir ja so ein bisschen immer so jetzt in diesem Moment leben. Also nicht so, wie wir sollten, aber wir denken halt nicht weiter. Und da hat die Greta Silver hier im Podcast mal so schön gesagt, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die Zeit von 30 bis 60.
Ja, Wahnsinn.
Und wir möchten natürlich, also ich möchte auf jeden Fall mit Würde alt werden und frühzeitig anfangen, also auch Stichwort Longevity, aber nicht mit dem Fokus, dass ich für immer aussehe wie 30, aber dass sowas eben nicht passiert. Und da gebe ich dir total recht, wir müssen einfach anfangen, darüber zu sprechen.
Ja, damit wir wirklich, also für mich ist selbstbestimmtes Leben ganz wichtig. Das ist für mich smartes Alter, ne? Dieses selbstbestimmt, dass wir das uns erhalten, so lange wie möglich. Und wenn wir es in der Hand haben, dass man da was macht. Und wie gesagt, es gibt genug Umstände im Leben, wo wir es nicht in der Hand haben. Aber das, was wir tun können, dass wir da wirklich was unternehmen. Mhm. Und da gehören die bioidentischen Hormone und die Prävention damit und die Aufklärung darüber und auch die Forschung. Also es ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen, weil, wir haben es ja vorhin schon gesagt, da fehlt auch viel Geld, weil man damit nicht so viel Geld verdienen kann. Und wir wissen ja, Studien sind immer geldabhängig. Und aber Skandinavien macht da relativ viel und ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren viel raus, dass wir da noch bessere Ergebnisse haben und dann vielleicht noch mehr drüber reden und noch mehr Ängste abbauen. Und also sind sich alle einig, Hormone auch als Prävention, ja, über die Art und Weise, mit Pausen, ohne Pausen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber am Ende entscheidet es auch für mich ein bisschen die Frau. Also gerade mit dem Progesteron, wenn mir Progesteron so hilft zum Schlafen, dann will ich auch keine Pausen. Also dann will ich das immer haben. Und wir wissen, Schlaf ist unser höchstes Gut und die größte Regeneration. Und auch bei den Frauen, die dann auch ein Östrogen absetzen, die schwitzen relativ schnell sofort wieder und die wollen auch keine Pausen. Also weil du vorhin das angesprochen hast, wie nehme ich das? Und ich glaube, da spielen wir mit unseren Bedürfnissen die größte Rolle, dass wir da hinhören, was will die Patientin und wie geht's ihr damit?
Da sind Nancy und ich übrigens auch ein bisschen seelenverwandt auf der Ebene. Meine Leute wissen, dass Schlaf ist meine Religion. Mhm. Und dafür gehe ich auch so los, den Menschen das bewusst zu machen, wie absolut essentiell das Thema Schlaf ist und dass sie anfangen sollen, sich mit Schlafhygiene zu beschäftigen.
Absolut. Wir müssen an allen Rädchen drehen, diesen Schlaf zu optimieren. Und der ist zwischen 7 und 9 Stunden und ist bei jedem unterschiedlich, aber die brauchen wir. Was da drunter ist, ist schädlich und was da drüber ist, ist auch schädlich. Also Stand heute, ne? Dass man guckt im Longevity-Bereich 7 bis 9 Stunden. Mhm. Und das ist schwer für uns Frauen, 7 Stunden zu schaffen. Mhm. Und da geht es auch nicht um ein paar Mal aufwachen, wir haben ja verschiedene Phasen. Ne? Und, aber das war da die Tiefschlafphase und auch unsere REM-Phase, gerade für unsere emotionalen Ballast, da wird ja in der REM-Phase wird ja die Emotionalität aufgeräumt, dass wir das alles richtig gut pflegen.
Wie ist das mit der Übernahme der Kosten bei bioidentischen Hormonen? Die werden ja, glaube ich, auch nicht von der Stange verkauft, sondern die werden für die jeweilige Patientin werden die doch extra hergestellt, oder?
Nee, es gibt bioidentische Hormone, die sind Fertigarzneien, die gibt es inzwischen, Gott sei Dank. Mhm. Und die zahlt auch die Krankenkasse, auch die gesetzliche, die private auch. Da ärgert mich das immer noch ein bisschen, dass in diesen Fertigprodukten Titandioxid drin ist und wir es ja jeden Tag nehmen. Deswegen lasse ich es meistens, aber man guckt natürlich auch immer ein bisschen auf den Geldbeutel des Patienten, lasse ich es dann doch individuell herstellen. Da wird es auch fein mikronisiert, natürlich da verpackt.
Macht das jede Apotheke oder muss die Apotheke, weil ich weiß, in München ist die Klöstertal-Apotheke.
Ja, die sind super, genau.
In Starnberg gibt es eine.
Es sind schon, die sind ein bisschen spezialisiert drauf. Und man merkt es auch an der Qualität. Also ich würde immer eine Apotheke suchen und die verschicken das ja auch. Ich in Leipzig mache viel mit der Forsthaus-Apotheke. In Wien gibt es tolle, die Weltapotheke. Also die verschicken es auch überall hin und sind da auch, weil sie wissen, wie händering und auch wie regelmäßig dort und wie abhängig wir dann irgendwann werden. Also da gibt es auch, ja, das klappt wunderbar. Also da würde ich im Internet ein bisschen gucken, wer ist darauf spezialisiert. Und da gibt es so ein paar Apotheken. Mhm. Und es werden immer mehr. Jetzt auch in Leipzig bin ich auch im Gespräch mit 1, 2, die es dann herstellen. Oder auch in Sachsen weiß ich, dass da immer mehr Interesse haben, weil die Nachfrage so nach und nach kommt. Und das Problem bei den Krankenkassen ist, wenn die dann merken, also sie bezahlen es nicht präventiv, ne? Sie zahlen es nur symptomatisch gesehen. Und dann muss eben draufstehen, im postmenopausalisch Beschwerden. Und ich weiß immer noch nicht, wie lange. Irgendwann hören die auf, weil sie merken, es muss doch mal. Also gibt es unterschiedliche Kassen und da ist wahrscheinlich auch unterschiedliche Bearbeiter, wie es immer so ist.
Bevor wir noch über die Länge dieser Therapie in Anführungsstrichen sprechen, sag nochmal dieses goldene Zeitfenster. Wann ist jetzt die Altersspanne, wo du sagen würdest, da würde ich auf jeden Fall anfangen, was zu substituieren?
Also man sagte, solange die Frau noch eine richtige Regelblutung hat, hat sie eigentlich noch ein gutes Östrogen. Also man kann überlegen, ob man vorher mit dem Progesteron anfängt, aber ich sag mal so die Schutzwirkung, so richtig sage ich immer, dass man dann, wenn das aufhört, die Regelblutung, dann kann man damit anfangen, mit dem bioidentischen Hormon, um präventiv was zu machen. Man muss immer dazu sagen, bioidentische Hormone sind kein Verhütungsschutz. Ne? Das ist immer ganz wichtig, weil manche denken, ich nehme jetzt nicht mehr die Pille, nehme eben bioidentische Hormone. Das machen sie nicht. Und ja, also je eher, umso besser. Und dann, wie gesagt, je länger man wartet, umso mehr muss man dann untersuchen und da vor allem die Blutgefäße.
Weil es kommen ja noch ein paar andere Nebenwirkungen, aber es ist Symptome, bitte möget ihr mir das verzeihen. Es sind natürlich die Symptome, nicht die Nebenwirkungen der Menopause. Haarausfall zum Beispiel kenne ich auch Frauen, die unheimlich viel Haare verloren haben. Was haben wir noch? Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen.
Ja. Und so es weiter. Gibt ganz viele. Also ich glaube, die Sheila DeLis hat sich mal die Mühe gemacht, die auszurechnen. Beim letzten Podcast mit ihr habe ich gehört, da ist sie auf 120 Symptome gekommen.
Wahnsinn.
Ja, und deswegen es ist so schwer, das zuzuordnen. Deswegen muss man immer gucken, wann begann das und so ein bisschen das immer dort in dieses Zeitfenster zu bringen. Dass man da immer, aber wie gesagt, es sind nicht alles sind die Hormone, ne? Und auch ein Haus.
Manchmal ist auch der falsche Partner.
Genau. Ja, es passiert sehr, sehr viel, aber die sind schon in der Zeit ein kleiner Gamechanger.
Ja, das war ganz interessant, weil es waren ja viele Frauen auch bei deinem Vortrag und ganz viele haben sich dann gemeldet und haben gesagt, innerhalb von 2 Wochen hat sich ihre Lebensqualität so krass verändert.
Ja, also gerade das Schwitzen, das geht ganz schnell, also das ist Wahnsinn. Die sagen, nach so 2-3 Wochen ist es wirklich weg.
Und man kann es ja auch einfach mal ausprobieren, oder?
Ja. Man kann es auch eine Weile ausprobieren. Also es ist jetzt nicht 1 Tag, 2 Tage. Aber wenn man es mal 1-2 Monate ausprobiert und guckt, was passiert. Also es macht nicht abhängig. Das ist aber immer die Frage, ne? Dass man irgendwie, man kommt dann, wenn man aufhört, wieder zu dem Status, wie er wäre, ohne Hormone.
Und du empfiehlst aber deinen Patientinnen im Grunde genommen dann bis ans Ende des Lebens hormonell zu substituieren. Ich habe jetzt eine Aussage auch von einem Endokrinologen gehört, dass es immer heißt, wie hat er das gesagt? So nach dem Motto, wir altern so schnell, weil uns die Hormone fehlen.
Also er geht schon in den Bereich. Wir wissen, also sind ja auch ganz, auch das in den Kinderschuhen. Es ist ja immer, die Frauen haben immer diese wahnsinnige Demenzangst, ne? Weil es sind ja wirklich 75% der Demenzkranken sind Frauen. Und da wird auch gerade ganz viel spekuliert, was hat es mit den Hormonen zu tun? Und wir wissen, dass die Hormone zumindest auch diese Neurogenese in unserem Hippocampus anregen. Da werden ja immer wieder neue Nervenzellen gebildet und Hormone da eine große, wichtige Rolle spielen. Und da überlegt man jetzt, welche Rolle da dabei ist. Und wir bilden ja ein Leben lang neue Zellen, also im besten Fall, in unserem Hippocampus. Und da spielt, ich finde, so ein bisschen so ein kleines Austricksen. Da geht es wahrscheinlich auch ums Überleben. Und die Michelle Hunzinger, die hat mal was Hübsches gesagt. Da ging es um Selbstbefriedigung und auch um einen Orgasmus, wo auch viele Hormone ausgeschüttet werden. Und das ist ihr Anti-Aging-Geheimnis. Und ich glaube, darum geht es, dass wir immer noch ein bisschen symbolisieren und signalisieren, da geht noch was. Unserem Hippocampus bilde weiter wichtige Zellen. Aber das ist alles noch nur in der Beobachtung, weil es viele, viele Frauen sind, die daran erkranken. Da guckt man gerade ein bisschen auf diese Hormone. Und auch auf dieses FSH, das ist im Prinzip das follikelstimulierende Hormon, was extrem ansteigt, wenn wir, je weiter wir wegkommen von der Menopause. Das ist im Prinzip ein Hormon, was die Eierstöcke antreibt, Östrogen zu bilden. Und wenn wir keins mehr bilden, dann steigt erstmal FSH, weil da kommt der Antrieb, mach mehr bilden und mach mehr. Und deswegen wird es extrem hoch. Und auch das spielt vielleicht in Zukunft jetzt auch eine größere Rolle noch. Das dann wieder allerdings nach unten geht, wenn wir Hormone substituieren. Und an diesem FSH-Wert messen wir viel, wie der Körper es annimmt.
Ganz unabhängig von Hormonen, wie dürfen wir uns auch noch unterstützen während dieses Umbaus, dieses Hormonellen? Was spielt einfach eine super wichtige Rolle im Alltag bei Frauen, die in die Perimenopause und dann Postmenopause kommen?
Also ich würde sagen, der Dialog. den wir hier führen und dann natürlich du mit deinen Hörerinnen und dass wir auch mit unserer Familie darüber sprechen, dass wir wirklich die Tabus brechen, auch mit unseren Kindern, die da vielleicht gerade in der Zeit in der Pubertät sind und der ganze Stress wird nochmal getoppt. Dann vielleicht sogar mit unseren Arbeitgebern, weil wir sind nicht mehr so belastungsfähig. Es soll ja keine Entschuldigung sein, aber es ist eine wahnsinnige Veränderung und vielleicht gibt es da auch, wir wissen, es ist zum Beispiel auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, was da entsteht, weil viele Frauen hören auf zu arbeiten oder fallen lange aus und man sucht nach diesen Diagnosen und dass da viel mehr Aufklärung passiert. Also einfach drüber reden, reden, reden und dass man auch nicht das Gefühl hat, man ist damit alleine. Und ich glaube, da hilft es schon. Und zu wissen und zu verstehen, was passiert da mit mir. Und das haben ja unsere Omas nicht gemacht.
Nee. Die haben so vieles leider versäumt, ja, weil sie gar keine andere Wahl hatten.
Ja. Und das ist der Vorteil. Und deswegen sage ich immer, es sind immer die neuen Wechseljahre. Wir können drüber reden. Wir haben inzwischen andere Tools in der Hand, da auch was dagegen zu tun. Und wir können auch die Vorteile nutzen. Ein bisschen bringt es ja auch einen Vorteil, wenn wir dann mal in der Menopause sind.
Ja, man kann übrigens auch trotzdem eine richtig schöne, coole, intelligente, lustige Frau sein, wenn man in der Menopause ist.
Absolut.
Das ist nicht das Ende des von allem.
Genau, das ist natürlich in der Darstellung bei vielen das Problem, ne? Dass man jetzt, der Mann kann immer und die Frau hört jetzt plötzlich auf und da müssen wir uns neu positionieren, genau.
Ich glaube, dass das auch ein Stück Freiheit ist.
Absolut. Wir müssen nichts mehr planen. Es ist ganz viel Freiheit. Wir sind selbstbestimmter. Wir können anders in den Urlaub fahren. Wenn überleg mal, wie wir früher teilweise gerechnet haben. Ne? Wann können wir das und dies machen? Wir sind wesentlich freier.
Ansonsten all eyes on. Bewegung, Ernährung, Schlaf.
Genau. Psychische, mentale Gesundheit. Da auch ganz viel machen, genau.
Muskulatur spielt eine Riesenrolle, wird leider von Frauen auch immer noch ein bisschen unterschätzt.
Ja, da hatten wir auch einen Vortrag hier, da ging es um den Kraftsport, ganz, ganz elementar wichtig, weil wir verlieren pro Jahr 1% Muskelmasse ab dem 30. Lebensjahr und in der Menopause wird das nochmal echt verstärkt und deswegen ist wirklich Kraftsport vor allem anderen, muss man wirklich so sagen. Mit dem Kraftsport passiert Folgendes, wir erhöhen auch wieder unseren Grundumsatz. Je mehr Muskeln wir haben, je mehr Grundumsatz. Je mehr Muskeln, umso mehr dürfen wir wieder essen. Und der Grundumsatz sinkt, wenn Östrogen fehlt. Und deswegen werden wir dicker. Und wenn wir nichts verändern, also wenn wir essen wie immer und wir machen Sport wie immer und plötzlich sitzen die Frauen vor mir und sagen, oh, ich bin dick geworden. Und das hat damit was zu tun. Östrogen fehlt.
Ihr Lieben, jeder darf die Entscheidung für sich treffen. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, weil das, wie du schon sagst, ich finde es ein irre kompliziertes Thema.
Ja, ist es auch, genau.
Wo echt so jeder eingeladen ist, mal reinzuspüren, es mal auszuprobieren oder auch nicht, ist ja auch in Ordnung.
Also, absolut.
Ne, es ist ja, dieser Podcast hier ersetzt keinen Arztbesuch und spricht keine Empfehlungen aus, sondern macht ja nur ein Angebot und ich werde es jetzt mal versuchen.
Ja, okay.
Tatsächlich, nachdem Östrogen, ich glaube, fast gar nicht mehr vorhanden ist in so kurzer Zeit, das finde ich echt schon ziemlich schockierend.
Das hat keine lange Halbwertszeit, genau.
Wenn ihr mehr über Nancy erfahren möchtet, ihr findet alle Links zu ihr, wie immer in den Shownotes, unter dieser Folge. Du arbeitest auch online, wer jetzt nicht gerade in Leipzig lebt.
Ja, gerne.
Man kann dich kontaktieren. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Es war dein erstes Podcast-Interview.
Ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt, genau.
Aber du hast es fantastisch gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich bin sicher, es war nicht dein letztes Podcast-Interview.
Ja, ich hoffe.
Und danke, dass du dein Wissen teilst und schön, dass wir verbunden sind.
Ja, herzlichen Dank.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.